Herzlich willkommen zu unserem Vortrag TFS Prozessanpassungen für Fortgeschrittene. Ja, wir sind ja jetzt schon fast am Ende der ALM Days und ich finde es echt super, dass ich jetzt schon zumindest von Sehen her viele von Ihnen wiedererkenne. Freut mich, dass wir so viele Schwarzgurtträger für TFS hier haben. Der Name ist nämlich Programm bei uns heute in den nächsten 60 Minuten. Wir haben vor, Ihnen ein paar Best Practices mit an die Hand zu geben, wie Sie mit dem TFS umgehen sollten, wenn Sie vorhaben, Erweiterungen durchzuführen. Der TFS bringt ja standardmäßig drei, also wenn man nur auf die Work-Item-Anpassungen geht, mal drei Templates mit sich. Und jeder, der schon mal ein bisschen damit was gemacht hat, weiß, das kann von wenig komplex bis sehr komplex gehen. Aber wie wir auch alle wissen, ne, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Man sollte schon auch genau wissen, was man da tut und wie man das tut, um sich nicht vielleicht am Ende das System kaputt zu machen. Und wir drei sind jetzt hier, der René, der Thomas und ich, um Ihnen so ein bisschen ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, was man vielleicht tun sollte und was man nicht so unbedingt tun sollte.
Carsten, vielleicht die Frage war, wie ist es dazu gekommen, dass wir zu dritt auf der Bühne stehen?
Ja, gute Frage. Ja,
wir haben uns mal überlegt, okay, Best Practices Vortrag und wir haben alle drei gewisse Erfahrungen in diesem Bereich und was haben wir gemacht? Wir haben in der Vorbereitung einfach diese Erfahrungen von den ganzen Projekten in einen großen Topf geschmissen, haben quasi einmal geschüttelt und gerührt und das Ganze dann einmal ausgeschüttet und dann ein bisschen durchs Sieb gelassen und das, was jetzt heute die nächste Stunde passiert, ist quasi die Essenz daraus, sozusagen die Schlussfolgerungen aus den Projekterfahrungen von drei Leuten. Ich glaube, da kriegt man das Thema Best Practice ganz gut abgedeckt.
Genau. Was schauen wir uns an? Wir fangen mal an mit einer ersten Best Practice, nämlich dem Stichwort Projekt-TFS-Anpassung. Da wird der Kollege Rümmler etwas zu sagen. Dann steigen wir in die Basics ein. Was ist eigentlich grundsätzlich so Anpassung von Prozess? Das Ganze heißt ja TFS Prozessanpassung, also auch Abbildung Ihres Geschäftsprozesses oder Ihres Unternehmensentwicklungsprozesses im TFS. Was sind so die einfachen Einstiegspunkte? Und einer der Klassiker, das Zustandsmodell von Work-Items. Ich nehme mal an, wer hat schon mal eigene Work-Item-Zustände designt? Wunderbar, alle.
Sehr gut.
Dann können wir gleich mal überprüfen, ob Sie den Good Practices gefolgt sind oder nicht. Da haben wir so ein paar Tipps und Tricks bezüglich Zustandsmodellen. Dann haben wir ein relativ spannendes und wahrscheinlich von vielen sehr wenig beachtetes Thema, nämlich die Verwendung des Webpage-Controls. Wer kennt das Webpage-Control? Wer hat es schon mal eingesetzt in Erweiterung?
Da werden schon die Hände ein bisschen weniger. Okay.
Sehr schön. Und ganz zum Schluss gehen wir ein bisschen in die Eingeweide des TFS. Und da werden wir auch nicht mehr viel in der Demo zeigen. Das sind die Sachen, die durchs Sieb gefallen sind. Wer das sehen will, was durch das Sieb gefallen ist, der kann gerne nach dem Vortrag zu uns kommen. Wir haben für alles, was wir zeigen, Demos. Nur wenn wir jetzt hier in 250 Zeilen Code einsteigen, dann steigen Sie wahrscheinlich aus. Und daher, Sie können alles haben, aber es wird nicht live auf der Folie passieren. Und zu guter Letzt, neue Welt, Visual Studio Online, alles wird Cross-Plattform. Haben wir natürlich noch den Hinweis auf die Integration mit REST-APIs und den Service-Hooks. Und damit haben wir mal das Programm für heute festgelegt. Wer den Abstract gelesen hat, weiß, dass wir geschrieben haben, falls Sie interessante Integrationsszenarien oder Anpassungsszenarien haben, bringen Sie sie mit. Hat jemand irgendein solches Szenario für uns?
Oder eine Frage, auf der er schon lange drauf rumkaut und gerne die Antwort wüsste.
Wie kompiliere ich TFS
from scratch? Eine Hand.
Ja. Wenn der Quellcode eingecheckt wird, muss in einem bestimmten Work-Item ein Link auf ein anderes Work-Item gesetzt werden.
Erstellt ein Work-Item,
ja.
Erstellt ein neues Work-Item, aber es kann nur erstellt werden.
Alles klar. Nehmen wir das mal Cross-WI-Regeln. Das ist im Prinzip sowas, ich habe eine Regel, Work-Item 1 bezieht sich aber auch auf ein anderes Work-Item. Alles klar, werden wir darauf eingehen. Sonst noch ein Thema? Hätten wir das
Scheiße Idee.
Hätten wir das anbieten sollen?
Du hast gesagt, da sagt eh kaum jemand was. Nein, Quatsch. Es soll natürlich herzlich. Wir laden Sie echt gerne dazu ein. Geben Sie uns das Feedback, geben Sie uns die Fragen.
Area-abhängige Regeln. Wunderbar. Ich glaube, mit dem können wir den ganzen Talk füllen. Also brauchen wir nicht mehr, wir brauchen nicht mehr weitere Sachen. Wenn zwischendurch noch Dinge aufkommen, einfach in den Raum werfen. Bitte nur die Fragen, keine Gegenstände. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir ein.
Jawohl, TFS-Anpassungen als Projekt. Carsten hat vorhin mal gesagt, die Möglichkeiten und Macht. Ja. Wie oft erlebe ich das, dass man anfängt, dass Kunden, Benutzer anfangen, den TFS anzupassen? Das fängt immer mit Kleinigkeiten an. Ja. Ich habe jetzt ein Standardprozess-Template, auf dem lege ich mal los. Und dann kann ich mit diversen Werkzeugen mir dann noch ein Feld hinzukonfigurieren und noch ein Feld und dann eine Ausnahmeregel und noch ein Feld und einen Standardwert. Und es wird irgendwie immer mehr. Und dann komme ich vielleicht in die Situation, oh, ich brauche ein neues Teamprojekt. Ja. Teamprojekt anlegen geht ja eigentlich ganz einfach, ich brauche nur die benötigten Rechte. Ja, verdammt, ich brauche aber in dem Teamprojekt ja zum Beispiel die gleichen Anpassungen. Und spätestens dann fällt einem genau dieses Vorgehen auf die Füße. Und deshalb der erste Best-Practice-Tipp, behandeln Sie Anpassungen am TFS wie eine Art Entwicklungsprojekt. Und es fängt bei den Basics wie Versionskontrolle an. Das fängt aber vor der Technik noch mit ganz anderen Dingen an, mit der Organisation. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der Abteilung arbeiten, die den TFS unternehmensintern bereitstellt, dann sorgen Sie dafür, dass Sie eine Struktur aufbauen, die Anforderungen an diese, also Anforderungen einsammelt für die Änderungen am TFS. Sorgen Sie dafür, dass da ein vernünftiges Anforderungsmanagement betrieben wird. Ja? Da wird Carsten auch noch ein bisschen was zu sagen. Sicherlich nicht jedes, was einfach so gewünscht ist, ist vielleicht auch eine Änderung, die gut ist, obwohl sie technisch möglich ist. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wenn der eine was will, na, angenommen, Sie betreiben den TFS für drei Abteilungen, die Abteilung A kommt und sagt, ich brauche noch ein Feld XY, was macht man im guten Anforderungsmanagement? Man überlegt erstmal, lässt sich das generalisieren? Lässt sich das abstrahieren, dass es sozusagen allgemeingültig für alle ist? Und das Thema Organisation ist also hier ganz wichtig und es geht noch weiter, wenn Sie jetzt überlegen, Sie müssen die Dinge unter Versionskontrolle nehmen, dass sowas nicht passieren kann, wie ich möchte ein neues Teamprojekt anlegen und weiß nicht genau, welches Prozesstemplate habe ich jetzt da oder welches muss ich denn nehmen. Das geht rein technisch ganz einfach. Ich zeige auch gleich live was dazu. Das geht rein technisch ganz einfach. Wir haben die Versionskontrolle. Das Prozesstemplate, jeder, der es mal angepasst hat, weiß, das ist ein Set von maßgeblich von XML-Dateien. Die kann man einfach in die Versionskontrolle nehmen. Und wer das mal ein bisschen näher noch nachlesen will, ich habe da einen Artikel geschrieben, Wartung und Versionierung von Process-Templates. Da ist ganz viel beschrieben, da sind Beispiele drin, da ist auch ein SQL-Statement nochmal mit drin, wie man Dinge, Informationen auslesen kann, wenn es nämlich um Versionierung geht. Das ist der nächste spannende Teil. Das eine ist, welche Inhalte kommen rein, aber das zweite ist, ich kann ein Process-Template genauso versionieren wie ein Stück Software und das sollte ich auch tun. Denn nur dann habe ich eine Chance zu wissen, wenn ich mein nächstes Teamprojekt in Betrieb nehme oder vielleicht auf einen neuen Server migriere, was muss ich denn eigentlich ausrollen? Oder es kommt eine Änderung von der Abteilung, Änderungswunsch an das Process Template und Sie stellen über Ihr Requirements Engineering fest, jawohl, das ist eine Änderung, die könnten alle gebrauchen. Dann sollten Sie einigermaßen in der Lage sein zu wissen, in welchem Teamprojekt befindet sich gerade welcher Stand welches Process Templates. Sie müssen irgendwie in der Lage sein, dann auch ein Deployment zu machen von genau dem Diff. Und Sie merken schon, das sind Dinge, die sind gar nicht so offensichtlich im ersten Moment, wenn man dran denkt, da irgendwo ein Feld hinzuzufügen. Aber wenn man das mal länger macht, kommt man genau drauf auf solche Probleme. Und wie das auch in der Softwareentwicklung ist, sowas im Nachhinein hinzuzufügen, ist relativ schwierig. Wenn man den richtigen Startpunkt wählt und es gleich als Projekt aufsetzt, hat man es da relativ einfach. In diesem Sinne, erster Tipp, behandeln Sie die Anpassung als eigenes Projekt mit allem, was dazugehört.
Zweiter Tipp zu Basics. Ja, wir haben es hier mal so formuliert, achten Sie auf Einfachheit und Übersichtlichkeit. Nur weil man es kann, ist es nicht immer sinnvoll. Da kommt dann auch dieser Spruch her, kann man machen, ist aber halt dann, ja, Sie wissen, wie der Satz zu Ende geht. Gerade in Sachen Work-Items anpassen, die Oberfläche anpassen, neue Felder hinzugeben, das ist so verführerisch. Es ist nämlich wirklich relativ einfach, das zu machen. Thomas hat es gerade gesagt, es ist eigentlich nur eine XML, die ich anpassen muss, und dann ist das geschehen. Und noch viel einfacher, über so ein Tool, das nennt sich Process Editor, das über die Power Tools vom TFS mitkommt, wird das Ganze noch viel, viel einfacher für Sie. Aber nur weil Sie es machen können, sollten Sie sich genau überlegen, wie viele Felder brauche ich auf meiner Work-Item-Maske und machen die überhaupt noch Sinn. Also Tipp von uns, bleiben Sie eher bei den Basics, versuchen Sie so wenig wie möglich anzupassen, weil da kommen Sie längerfristig wahrscheinlich weiter. Weil wir haben ganz viele Firmen, die ja hinterher nach so ein paar Monaten, nach einem Jahr feststellen, das war jetzt schon okay, dass wir die Felder gemacht haben, aber eigentlich brauchen wir sie jetzt irgendwie doch nicht mehr. Ja, und das dann wieder zurückzurollen oder rauszunehmen aus den Work-Items, ist dann nicht mehr so einfach wie das Hinzufügen. Genauso was die Erweiterung des Zustandsmodells anbetrifft. Diese Dinge kann ich auch im Prozesseditor machen. Das heißt, so einen Zustand hinzuzufügen ist letztendlich auch nur ein Mausklick. Ich brauche dann noch ein paar Transitions, die dann die Zustandsübergänge modellieren. Gebe noch eine Reason an als Grund, warum ich diesen Zustand jetzt ausgewählt habe. Und das ist es eigentlich schon, um so einen neuen Zustand hinzuzufügen. Ich sollte mir aber auch Gedanken darüber machen, ist das ein Zustand, den ich tatsächlich irgendwo in meinem System abbilden will oder muss, vielleicht aus Auditgründen, also aus Reportinggründen, oder ist es nur ein Zustand, den vielleicht mein Team bei der Abarbeitung sich angewöhnt hat, den es einfach durchläuft, wie zum Beispiel der Zustand, dieses Work-Item ist im Test. Ja, im agilen Sinne ist aber dieser Zustand im Test, gibt es eigentlich so wirklich nicht, weil das Testen, das passiert während der Entwicklung und damit ist es eigentlich, während das Work-Item in Bearbeiten ist. Also da gibt es so verschiedene Sachen, die man beachten muss, und das wird auch Teil von unserer Demo sein, die wir ja jetzt eigentlich gleich mal zeigen können.
Ich denke schon.
Thomas fängt an.
Jawohl. Ich habe gesagt, Anpassungen als eigenes Projekt sehen und gut, dass man dann vielleicht ein eigenes Teamprojekt für anlegen kann und dort eigene Work-Items anlegen kann, das kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen. Wer es noch nicht gemacht hat, ich würde jetzt aber mal reingehen und mal zeigen, wie wir so standardmäßig auch bei Prozess-Template-Anpassungen das einfach in die Versionskontrolle legen und was man daraus auch für Vorteile hat. Wir sind jetzt hier verbunden auf einem TFS. Da gibt es jetzt ein Teamprojekt, Customization-Demo, mit wahnsinnig spektakulärer Ordnerstruktur. Es gibt ein Ordner-Process-Template, wer hätte es gedacht. Und wie so oft ist, wir haben ein Process-Template, was wir als Basis auswählen. Das ist ein ganz typisches Vorgehen, dass man sich erstmal anschaut, okay, wie sind meine Prozesse eigentlich, die ich abbilden muss? Und jetzt habe ich die verschiedenen Out-of-the-Box-Templates, was passt quasi am besten, wo ist das Gap am geringsten? Und mit dem fange ich mal an. In dem Beispiel hier ist es das Template Microsoft Visual Studio Scrum, in der letzten öffentlich verfügbaren Version, 2013.4. Und alle, die schon mit der Versionskontrolle gearbeitet haben, sehen, das sind Branches. Und wenn wir uns diesen Branchbaum mal anschauen, dann werden wir sehen, ganz klassische Eltern-Kind-Beziehung. Hier oben ist dieses Out-of-the-Box-Template als Basis eingecheckt. Das ist schon mal das Erste, wo man vielleicht gar nicht so gleich drauf kommt, dass man das macht. Warum ist das gut? Das hat zwei Gründe. Zum einen, ich kann immer relativ einfach mir anschauen, wie weit bin ich vom Standard weg. Und ich kann, wenn ein neues Process-Template kommt vom Hersteller, das auch wieder einfügen und kann mir dann da auch wieder die Diffs anschauen und kann dann schauen, wie kann ich mein bestehendes Process-Template auch in diese Richtung anpassen. Dann haben wir hier, so wie in der Softwareentwicklung auch, ein Main und ein Dev-Branch. Mergen gleich von weg ist da ein bisschen schwierig. Alle, die schon mal XML-Dateien gemerged haben, wissen, dass es durchaus angenehmere Tätigkeiten gibt. Das ist auch nicht das Ziel. Aber das Diffen und diese Beziehungen zu sehen und die Historie zu haben, das ist ein großer Vorteil. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier dieses Scrum-Template eingecheckt. Es gibt dann dieses Main als Kind und die einzige Änderung, die hier drin steckt, ist jetzt eine Änderung des Process-Template-Namens. Schauen wir mal rein. Ich öffne das mal im XML-Editor. Ich mag ich ein bisschen lieber als in dem Fall die grafischen Editoren. In dem Fall ist es ALM Days Demo Template V1.0 und dann gibt es noch ein paar weitere Anpassungen und wir schauen mal kurz in den Dev-Branch rein. Da gibt es jetzt auch noch ein paar Punkte. Was ich noch konkret zeigen will, das ist auch Standard, wenn wir das machen, die Datei classification.xml, die ist ganz spannend. Wer sich mit der schon mal näher beschäftigt hat, hier gibt es out of the box hier unten diese zwei Einträge. Das sind Einträge, die werden beim Erzeugen des Teamprojekts auch in die Datenbank geschrieben und die lassen sich eben auch wieder auslesen. Und hier kann man auch weitere Einträge hinzufügen. Und so haben wir das hier auch gemacht. Hier gibt es zum Beispiel die Process Template Version und so Dinge wie Initial Version und Template Parent, sodass man auch in der Laufzeitumgebung, also im erzeugten Teamprojekt noch sehen kann, wo kommt das eigentlich her. Denn jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, die Verbindung geht so ein bisschen verloren. Also hier der Hinweis, nehmen Sie die Sachen unter Versionskontrolle, nehmen Sie die Chance wahr, Historie zu sehen und dann sind Sie ja schon einen großen Schritt weiter. Okay, auch hier die Historie. Carsten.
Schauen wir uns nochmal Basics an. Und zwar, ich verwende hier auch, wenn er manchmal, ja, etwas hakelig ist oder vielleicht auch Dinge tut, die man vielleicht nicht so unbedingt gern haben will. Der Prozesseditor ist immer noch das Tool, womit sich am einfachsten Work-Items öffnen lassen. Jetzt muss ich mal hier kurz den Pfad raussuchen. Work-Item-Types. Sie sehen hier, ich öffne das auch aus der Versionskontrolle. Ich könnte das Ganze natürlich auch direkt vom Server öffnen, aber das wäre dann wie eine Operation am offenen Herzen. Also da sollte ich mir schon wirklich sehr, sehr sicher sein, was ich da mache. Und es widerspricht auch dem, was Thomas gerade gesagt hat. So, wir schauen uns einfach hier mal das Product Backlog Item an. Wir sehen hier übrigens alles XML-Dateien, aber da sie eh, wie wir vorhin abgefragt haben, mit der Anpassung schon ja, sehr, sehr weit sind oder fortgeschritten sind, können wir uns hier auf die wesentlichsten Punkte begrenzen. Wenn ich jetzt hier ein neues Feld hinzufüge, wissen Sie sicherlich, muss auf jeden Fall den Namen angeben und ich sollte auch einen eindeutigen Referenznamen angeben. Also es ist wichtig, gerade wenn Sie eigene Felder hinzufügen, dass Sie sich eine Namensgebung, also eine Nomenklatur vorher überlegen, wie Sie all Ihre eigenen Felder benennen möchten. Weil gerade die neuen Felder, die tauchen natürlich auch irgendwie in den ganzen Listen und in Abfragen dann auf. Und wenn Sie nicht genau wissen, welches Ihr Feld ist, vielleicht weil Sie sich ein zusätzliches Prioritätsfeld oder ein zusätzliches Orderfeld oder sowas schaffen, hilft Ihnen Ihre Namensgebung dabei. Gerade auch dieses Feld hier, dieses Reportable-Feld, ist auch, ja, sollte man auch wissen, was man macht, oder René?
Genau, also der Thomas hat es eben erwähnt, man sollte nicht alles oder auch man sollte nicht alles abbilden, was man letztendlich modellieren kann. Und gerade bei Feldern ist oft die Frage, ja, welche Felder nehme ich nun auf, welche Felder nehme ich nicht auf? Und der Carsten hat eben erwähnt, gerade im Hinblick auf vielleicht Reporting, also die Frage, will ich zum Beispiel wissen, wie lange ein Work-Item beim Fachbereich in Rückfrage lag oder Ähnliches? Das sind so klassische Fragen, die man eventuell durch Felder entsprechend abbildet. Und da kommt dieses Reportable-Feld ins Spiel. Ich hoffe, der eine oder andere hat es schon mal genutzt. Mit Reportable kann ich im Prinzip sagen, dieser Work-Item-Feld-Inhalt wandert in das Data Warehouse des TFS. Und es gibt drei Ausprägungen für Reportable, nämlich einmal Dimension, einmal, ich kann schon gar nicht mehr lesen, Measure und einmal Detail.
Genau.
Dimension sind typischerweise Dinge, auf denen ich filtern möchte. Klassischerweise so Dinge wie zum Beispiel die Abteilungs-ID oder der Anforderername oder Ähnliches, also Dinge, in denen ich im Report gerne Auswahlen treffen möchte, über die ich filtern will. Funktioniert nur für Standarddateitypen, numerische Werte, also Integer, Double und so weiter oder Strings und zwar einfache Strings bis maximal 255 Zeichen. Dann haben wir Measure. Measure sind die Dinge, die ich tatsächlich messen, bewerten, reporten möchte. Sowas wie zum Beispiel Remaining Work oder Effort oder Ähnliches. Das müssen dementsprechend auch alles Dinge sein, mit denen man kalkulieren kann. Also Integer, Double und so weiter, numerische Werte, keine Strings. Und dann gibt es noch Detail, und da wird man sich jetzt fragen, wo ist denn der Unterschied zu vielleicht Dimension? Der Grundsatz beim Reporting gilt, halten Sie das Data Warehouse so klein wie möglich. Das heißt, nicht jedes Feld als reportable definieren, dann dauern irgendwann Data Warehouse Updates ewig, das Aufbereiten von Reports dauert ewig. Und aus diesem Grund halten Sie das Data Warehouse möglichst klein, wandern alle Texte und alle Inhalte, die eine bestimmte Größe überschreiten, nicht mehr in den Cube. Kennt jeder die Data Warehouse Struktur vom TFS? Ja, dann ganz kurz, es gibt zwei Stück, zwei Data Warehouses, ein relationales TFS-Warehouse, wenn man in die Datenbanken guckt, und einen multidimensionalen OLAP Cube, TFS-Analysis. Dieser Analysis Cube ist letztendlich dafür da, Voraggregationen durchzuführen, also direkt schon Durchschnitte zu bilden, Summen zu bilden und so weiter. Und diesen Cube versucht man so klein wie möglich zu halten. Daher wandern dort keine Langtexte rein, also das, was wir hier beim Datentyp als Plaintext oder HTML zum Beispiel sehen würden. Und wenn ich solche Dinge aber trotzdem in einem Report haben will, dann kann ich sie durch Detail in das relationale Data Warehouse aufnehmen, aber nicht in den Analysis Cube. Dennoch gilt auch da der Hinweis, stellen Sie sich die Frage, brauche ich wirklich HTML-Texte beliebiger Länge in einem Report? Der Report ist kein Dokumentationswerkzeug. Wir haben oft Kunden gesehen, die versuchen, über einen Report Word-Dokumente zu generieren. Dafür gibt es elegantere Mittel. So viel zu dem Reportable-Feld und noch ganz kurz zu dem Formula, falls du das mal gerade aufklappen kannst. Das unsinnigste Feld im Process Editor, ich entschuldige mich im Namen von Microsoft dafür. Dort kann man nämlich auswählen.
Im Moment kann ich da gar noch
Du musst auswählen. Reportable mal auf Measure stellen, bitte. Mhm. Wenn ich ein Measure habe, kann man dort eine Vielzahl von Aggregationsfunktionen auswählen. Alles Schall und Rauch. Der Cube aggregiert selber nach seinen eigenen Regeln, egal was Sie da einstellen. Just to confuse the Russians. Also insofern, stellen Sie das Feld auf Reportable und damit haben Sie Ihre Schuldigkeit getan. Aber machen Sie sich wirklich Gedanken, was will ich alles reporten? Ja, im ersten Moment sagt man, oh, ich muss über alles reporten. Und im zweiten Moment stellt man fest, der Cube platzt, ich komme an Indexgrenzen oder Ähnliches. Und dann fangen Sie an, die Dinge wieder rauszuwerfen, obwohl Ihr Abteilungsbereich X schon auf dem Report aufsetzt. Und dann wird es schwierig. Also lieber erstmal weniger reporten und dann nach und nach dazu hinzufügen.
Wir haben auch den Bereich Zustände angesprochen. Den befindet sich hier unterhalb der Lasche oder auch XML gesprochen, unterhalb des Text Workflow. So, wir haben jetzt hier den Standard Workflow von dem Product Backlog Item. Man kann natürlich auch, wenn man sehr viele Zustände generieren will, jetzt René, glaube ich, wo haben wir das abgelegt? Auf Desktop? Customization Demo.
Okay. Geh mal hoch auf den Desktop. Und dann Customization. Das ist übrigens der Klassiker. Also wer hatte schon mal Anfragen von einem Fachbereich, der gesagt hat, ich brauche die folgenden 26 Zustände mit den folgenden 375 Zustandsübergängen. Also bei uns ist das der Klassiker. Der Kunde möchte sowas haben wie in Arbeit, in Frage, zurückgestellt, wieder aufgenommen, abgelehnt, fertiggestellt, kurzfristig geparkt und so weiter und so fort. Und dann kommt da sowas raus.
Und das ist jetzt visualisiert. Stellen Sie sich das XML dahinter noch vor und versuchen Sie dann mal das XML überhaupt noch zu interpretieren. Denn zu jedem Zustand, der hier rot angezeigt ist, brauchen Sie noch mindestens, ich würde sagen, eigentlich zwei Zustandsübergänge, ne? Von dem vorherigen zu dem und dann auch noch zu dem nachherigen. Also haben wir da schon mal wirklich ordentlich was zu tun, um die ganzen Transitions überhaupt anzulegen. Und dann wird es echt unübersichtlich, weil wenn ich von hier nach da hinten will und dann will ich vielleicht von dem Zustand auch noch zu dem Zustand und wenn vielleicht auch noch der Umstand eingetreten ist, dass hier vorne irgendjemand ein Feld gesetzt hat, will ich vielleicht noch in einen anderen Zustand. Also lassen Sie das.
Mal davon abgesehen, dass Sie dort weder Berechtigungen noch reinkonfigurieren wollen, noch jemals Reports schreiben wollen, die das auswerten.
Also, erste Botschaft, vermeiden Sie solche Chaos-Konstruktionen, wie ich sie mal nennen möchte. Versuchen Sie wirklich, nur die Zustände in Ihr Modell zu übernehmen, die Sie auch wirklich zwingend brauchen. Ich gehe nochmal zurück in dieses einfache Modell. und möchte noch eine Botschaft mit auf den Weg geben, das brauche ich jetzt, denke ich, nicht demonstrieren. Wenn Sie hier einen Zustand einfügen und den schön mit ein, zwei Transitions verbinden und dann in Ihrem Backlog-Management diesen Zustand auswählen würden, dann stellen Sie auf einmal fest, das Work-Item ist weg. Also es wird nicht mehr angezeigt in Ihrem Backlog. Dann gehen Sie zurück in Visual Studio und denken, nee, der Web-Access spinnt doch, das Work-Item ist doch noch da. Ja, natürlich ist es noch da, bloß der Web-Access kann das nicht mehr anzeigen, weil Sie einen neuen Zustand hinzugefügt haben, der in seinem zugrunde liegenden Zustandsmapping nicht verankert ist. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie Zustände implementieren, die wichtig für Ihr Backlog wären, das sind klassische Work-Items wie Product-Backlog-Item, Bug oder Task, vielleicht auch bei dem Feature-Work-Item, müssen Sie daran denken, da gibt es noch so einen File, das nennt sich Process-Configuration, das ist auch eine XML, die können Sie über den Wit-Admin runterladen. Dort müssen Sie das Zustandsmapping ergänzen, nämlich um den Zustand, den Sie gerade angelegt haben. Und dann kommt auch wieder Ihr Work-Item und die Welt ist wieder in Ordnung.
Ja. Übrigens auch was, wer es im Detail sehen will, gerne nach der Session zu uns nach vorne kommen, weil das ist dann, wird dann relativ komplex, wenn wir jetzt durch all die XML-Dateien springen.
Ja, dann ist noch die spannende Frage. Jetzt haben wir gesehen, man kann Felder hinzufügen, man kann Zustände ändern. Wir erleben es relativ oft in den Projekten, dass man mit den Out-of-the-Box-Möglichkeiten an die Grenzen gerät und dann ist sofort das Thema da, wie kann ich denn jetzt noch weiter dieses Work-Item aufbohren sozusagen, zum Beispiel, weil mir diese Controls, die da vorhanden sind, nicht ausreichen. Und da kommt dann sehr schnell die Diskussion auf, ja, es gibt doch die Möglichkeit, Custom-Controls zu schreiben. Ja, aber. Custom-Controls sind mit ganz großer Vorsicht zu genießen, denn die sind stark plattformabhängig. Wir haben ganz verschiedene Tools, Visual Studio, es gibt das Java, also das Eclipse-Plugin, Team Explorer Everywhere, wir haben das Web-Access, mal von diesen ganzen Office und Third-Party ganz abgesehen. Und darum ist es so, dass man diese Custom-Controls durchaus skeptisch betrachten sollte und es gibt eben da andere Ansätze, da hatte René sicherlich noch was dabei.
Genau. Vielleicht Frage vorneweg, wer verwendet Custom-Controls? Zum Glück die Minderheit. Mhm. Tatsächlich sind das oft die Painpoints, die Kunden daran hindern, abzudaten. Ja, dieses, wir würden ja gerne, aber wir müssen noch 30 Custom Controls neu bauen für den neuen TFS. Und ups, wir haben im Web Access irgendwie das jQuery geändert und jetzt müssen wir noch das Web Access Control neu bauen. Deswegen tatsächlich besser die Finger von Custom Controls lassen. Und wir haben eine, ich sag mal, halbwegs elegante Lösung, um weitere Funktionalität zu integrieren und die nennt sich Webpage Control. Der Tipp von meiner Seite ist, ein bisschen länglich, vermeiden Sie Toolbrüche durch Integration vorhandener Applikationen mit möglichst loser Kopplung. Das heißt, in den meisten Fällen, die wir so sehen, haben Kunden ja einen Zoo von Tools, zum Beispiel TFS für Application Lifecycle Management, noch irgendein Projektierungstool, sagen wir mal SAP Solution Manager, dann noch ein Time-Tracking-Tool, wo ich meine Zeiten erfassen muss, irgendeine Webanwendung oder ähnliches. Und als Entwickler bin ich permanent diesen Toolbrüchen unterlegen. Ich muss also 5-mal am Tag hin und her wechseln zwischen den verschiedenen Tools. Sofern diese Tools Web-Oberflächen haben, ist mein Tipp, integrieren Sie sie da rein, wo der Entwickler sowieso schon ist, nämlich in das Work-Item. Und der Link da unten beschreibt einen MVP-Blog-Eintrag, wie man das macht. Wir möchten uns aber das auch mal ein bisschen genauer anschauen. Und ich fange mal mit einer ganz einfachen Demo an. Würde mich im Anschluss mal interessieren, ob jemand auf so eine ähnliche Idee schon mal gekommen ist. Und zwar, die meisten kennen wahrscheinlich die Process Guidance. Also wie lebt man denn den Prozess, den wir als Prozessvorlage vorgeben? Das war mit dem TFS 2008 mal richtig schön dokumentiert, dann wurde Microsoft agil. Und wie das dann so mit der Dokumentation ist, wurde sie weniger und weniger und weniger. Jetzt ist sie auf das Essentielle beschränkt, würde ich mal sagen. Das heißt, wer es nicht vorher kann, lernt es auch nicht. Insofern kommt oft die Frage auf, ja, wie kriege ich denn die Hilfe, also dieses, wie nutze ich diese Work-Items an meine Entwickler? Und eine ganz einfache Möglichkeit ist eine kontextsensitive Hilfe in Work-Items, die wir standardmäßig leider nicht drin haben, die man aber über das Webpage-Control wunderbar bauen kann. Und Eine ganz einfache Möglichkeit, um das mal zu zeigen, ist folgendes. Ich habe eine winzig kleine ASP.NET-Applikation geschrieben, die besteht tatsächlich nur aus einer einzigen Seite. Und diese Seite macht nichts anderes als einen Redirect. Und zwar auf Basis der Daten, die sie vom Aufrufer erhält. Und was man jetzt hier sieht, das ist so eine kleine Beispielseite, wie man das einbindet, die können Sie auch nach dem Talk gerne haben. Gibt es eine Möglichkeit, in einem Webpage-Control, also einem speziellen Work-Item-Control, einfach jeden beliebigen Webinhalt anzuzeigen. Und das Schöne ist, diesem Web-Control kann ich Parameter übergeben, im Sinne von, ich gebe dir Daten aus dem Work-Item, also zum Beispiel den Work-Item-Typ, die ID, den Assign-To oder was auch immer.
Zustand.
Den Zustand, genau. Und zwar in zwei verschiedenen Möglichkeiten. Und man sieht das hier unten, wie man es machen würde. Nämlich, ich kann auf den Originalzustand zugreifen oder auf den Originalwert des Feldes zugreifen, sprich der zum Zeitpunkt existierte, als das Work-Item aus der Datenbank gelesen wurde. Und ich kann auf den Current-Zustand zugreifen, also den, den der Entwickler oder der Anwender gerade in die Maske eingegeben hat. Und dadurch lassen sich wunderschöne Tricks erzeugen, nämlich, wenn ich dieses Webpage-Control mal einbinde, und ich bin jetzt mal ganz frech und importiere das Work-Item direkt.
Ohne, das ist genau das, was Sie produktiv bitte
ohne
so
Test
nicht machen.
Ja, ich habe es natürlich getestet.
Ja, klar.
Mit Unit-Test, Integrations- und Oberflächentest.
Aber es ist kein automatisches Deployment.
Es ist kein automatisches Deployment, das kann ich nicht. Da brauche ich eure Hilfe. Und zwar haben wir hier mal einen Task, in dem ich jetzt hier unten einen neuen Help-Reiter hinzugefügt habe. Und dieser Help-Reiter, wenn wir uns vielleicht mal gerade das XML kurz anschauen, sieht im Prinzip genauso aus, wie ich es beschrieben habe. Nämlich neben den ganzen Feldern und so weiter und dem Workflow haben wir hier unten das Layout. Und hier gibt es jetzt einen neuen Reiter, der heißt Help. Und dieser Help-Reiter ruft meine kleine Applikation auf und übergibt das Teamprojekt, den Work-Item-Typ, den State im Original und im Current State. Und dieses Ding macht nichts anderes als ein Redirect auf, und auch das kann ich mal kurz zeigen, eine HTML-Seite, die hier im Content drin liegt. Und da sieht man, die Struktur ist Teamprojekt, Work-Item-Typ und dann ganz einfach simple Notation, Originalzustand, neuer Zustand. Und was dann passiert, ist Folgendes. Ich bekomme plötzlich in meinem Work-Item hier unten, wenn ich den Reiter aufmache, die Darstellung einer HTML-Seite. Und da kann ich jetzt beliebig viel Liebe oder auch nicht reinstecken. Und weil es auf Veränderung der Daten im Work-Item reagiert, bekomme ich sogar Dinge wie, was passiert denn, wenn ich jetzt hier auf Removed umstelle? Da unten steht Don't need it anymore. Stell mal auf Removed um. Ah, dann wechselt meine Ansicht und sagt, du bist übrigens gerade auf dem Weg, das nach Removed umzustellen. Du solltest jetzt noch folgende Felder eingeben. Oder du bist auf dem Weg, das Ganze nach In Progress umzustellen. Dann solltest du jetzt bitte mindestens mal, keine Ahnung, Remaining Work pflegen oder sonst irgendwas. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, über das Webpage-Control HTML-Inhalt, sogar interaktiven HTML-Inhalt einzubinden.
Hat jemand von Ihnen sowas schon mal gesehen?
Ja.
Im Einsatz? Okay.
Frage? Genau. Nein. Deswegen grundsätzlich eignen sich diese Webpage-Controls dafür, wenn ich statischen Inhalt anzeigen möchte, wenn ich vollkommen fremde Applikationen integrieren möchte. Wir sehen das gleich auch noch, zum Beispiel mit Time-Tracking, also losgelöste Applikationen, die ich ganz lose koppeln möchte. In dem Moment, in dem ich Interaktion zwischen der Webseite und dem Work-Item brauche, sinkt die Nutzbarkeit dramatisch. Ich hoffe immer noch auf ein Modell, wie wir es im Office jetzt haben, dass ich im Prinzip Office-Applikationen in HTML schreiben kann, die über ein JavaScript-Modell mit dem Work-Item kommunizieren können. Momentan haben wir es noch nicht. Ich habe noch nichts gehört, dass es geplant ist. Die REST-APIs sind eine Möglichkeit, im Hintergrund das Work-Item zu verändern, aber Sie haben recht, der User muss es einmal manuell neu laden. Das ist das Einzige, was ich da machen kann, ihm einen visuellen Hinweis geben, bitte lad das Item neu.
Anderes Beispiel, auch für die Verwendung des Webpage Controls, ist das folgende. Sie kennen alle die Linksansichten hier in den Work-Items. Was wir sehen ist, verknüpfte Work-Items. Per Entscheidbeziehung, Related, wie auch immer der Beziehungstyp heißt. Ganz verschiedene Typen. Aber diese Links-Controls sind auch nicht völlig frei konfigurierbar. Und es gibt zum Beispiel so Szenarien, wo Sie sagen, Sie brauchen ein bisschen mehr Kontext. Sie wollen dem Benutzer, der gerade dieses Work-Item geöffnet hat, Zusatzinformationen geben, in welchem oder inmitten welcher anderen Work-Items sich dieses Work-Item befindet. Zum Beispiel die Anzeige von Geschwistern. Und das kann man auch lösen durch unter anderem Einsatz des Webpage-Controls. Und da ist jetzt aber keine eigene Webanwendung dahinter, sondern da ist jetzt wieder Out-of-the-Box-Funktionalität verwendet. Und das zeige ich jetzt mal. Wir haben, ich gehe mal auf die Startseite und navigiere von dort auf die Report-Seite. SQL Server Reporting Services, hier habe ich einen neuen Ordner angelegt, Work Item Embedded. Da drin gibt es einen Report. Wenn ich den jetzt hier aufrufe, macht er erstmal nichts, ja, weil ein Parameter fehlt. Das wollen wir auch gar nicht machen. Aber dieser Report, den haben wir jetzt eingebettet in das Work Item über das Webpage Control. Und der ist recht simpel aufgebaut. Der macht nämlich genau das, was der Anwender wissen wollte, nämlich die Geschwister anzeigen. Also wir haben hier eine Hierarchie aus Product Backlog Items und wir sehen, hier oben gibt es jetzt das Product Backlog Item 2 und hier dann entsprechend die Kinder. Erst auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Product Backlog Item. Hier ist aber jetzt ein neuer Tab hinzugekommen, diese Related Work Items. Wenn ich da draufklicke, sehen wir als Webseite eingebettet diesen SQL Server Report. Wir sehen hier das Parent Element, relativ simpel dargestellt mit der ID Bindestrich der Titel, also das ist das Elternelement und wir sind aktuell bei der ID 5, das heißt, das ist das Work-Item, was ich gerade offen habe und ich sehe die unmittelbaren Geschwister. Das ist etwas, was ich zum Beispiel über die Links-Controls so nicht anzeigen kann, aber hiermit im Prinzip Out-of-the-Box-Möglichkeit kombiniert zur Anzeige bringen kann. Also hier weiterer Einsatzgebiet, relativ simpel für das Work-Items-Control. Kleine Herausforderung ist, wer die SQL Server Reports kennt, da ist eigentlich oben drüber noch so ein bisschen ein Bereich, wo ich halt filtern kann und so weiter. Da gibt es aber über die Aufruf-URL bestimmte Möglichkeiten, das auszublenden. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir da ein bisschen näher drauf eingehen, das nochmal zu zeigen, wie die eigentliche URL aussieht dafür. Aber ansonsten ist der Aufruf grundsätzlich, wie beim René auch, die Webadresse, die Work-Item-ID des aktuellen Work-Items ist einfach als Parameter übergeben und das war genau der Parameter, der beim einzelnen Report-Aufruf gerade nicht gesetzt war.
Ja. Und noch ein allerletztes Beispiel, ganz kurz, damit Sie uns auch glauben, das funktioniert nicht nur für statischen Inhalt, sondern auch für Live-Inhalt, für echte Applikationen, ist folgendes, ich habe Sie gerade schon erwähnt, die Zeiterfassung. Wer hat einen Versuch, Zeiterfassung im TFS abzubilden? Darf ich fragen, wie?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, über ein Plugin haben wir kennengelernt, wäre es möglich, die Möglichkeit, einzelne Zeiten über einen Work-Item-Type zu erfassen oder über Tasks, Kind-Tasks, also verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Ich bin in einer anderen Session jetzt auf das Tool, wie fällt der Name gar nicht eingekommen, es gibt noch ein Tool, das sich integriert in die Web-Oberfläche, mit dem wir uns jetzt...
Okay. Also es gibt eine ganze Menge. Genau, es gibt eine ganze Menge Ansätze und die Frage kommt immer, warum macht Microsoft da nichts? Das Problem ist genau, es gibt eine ganze Menge Ansätze. Das heißt, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir sagen, es gibt nicht den Time-Tracking-Ansatz. Deswegen, lieber Kunde, mach es selbst. Allerdings mein Tipp, was wir ganz oft sehen, ist das berühmte, wer nur den Hammer kennt, für den ist alles ein Nagel. Das heißt, wer nur den TFS kennt, der macht jedes Problem zu einem TFS-Problem und knüppelt wie auch immer die Daten in den Team Foundation Server. Der TFS ist bewusst kein Time-Tracking-Tool. Das heißt, machen Sie bitte keine Work-Items für Time-Tracking oder nach Möglichkeit keine Hintergrundprozesse, die permanent in der Historie schreiben, der Service-Account hat gerade die Zeit hochgezählt. Übrigens, er hat es schon wieder getan. Das sind so Dinge, die machen die Historie unlesbar, die machen unter Umständen ihre Entwickler verrückt, weil der Entwickler versucht, was zu speichern und das Visual Studio sagt, da hat übrigens jemand im Hintergrund das Work-Item geändert, guess what, das war der TFS selbst. Und dann muss ich neu laden, meine Änderungen verwerfen und so weiter. Mein Tipp, halten Sie die Sachen getrennt. Und eine ganz einfache Beispielanwendung könnte zum Beispiel so aussehen, ich bin der Administrator, ich möchte Zeit erfassen, bisher ist das eine eigenständige Applikation. Und ich kann jetzt hier sagen, tolle Arbeit, 10 Stunden, Zeit erfasst, wunderbar. Jetzt möchte ich aber als Entwickler eben nicht permanent hin und her wechseln. Und deswegen gilt, wir versuchen das Ganze möglichst zu integrieren. Und eine Möglichkeit ist wieder das Webpage-Control. Hier unten gibt es einen Time-Tracking-Reiter. Ich bitte zu entschuldigen, dass es vielleicht nicht wunderschön aussieht. Aber dieser Time-Tracking-Reiter weiß jetzt, dass ich im Work-Item Nummer 1 bin. Und er weiß, dass ich Administrator bin, beziehungsweise weiß die Applikation dadurch, dass ich angemeldet bin. Also kann ich jetzt hier weitere Arbeit hinzufügen. Und es ist eine ganz normale Webseite, die genauso funktioniert, wie ich es erwarten würde. Ja, so wie ich es jetzt nicht erwarten würde. Schauen wir mal, ob
er es sich vorstellen
aufgenommen hat. Er hat sogar gar nicht aufgenommen. Wie immer, die Demo funktioniert nicht. Danke, liebe Demo-Götter. Aber man kann es sich vorstellen, normalerweise, ich habe es sogar getestet, ich weiß nicht, warum es jetzt nicht läuft.
Ja, du weißt ja, vor der Session funktioniert die immer,
genau. Die Demo. Ja. Genau, aber hier sieht man eben relativ einfach, das Ding kann auch interaktiv sein. Und das Webpage-Control ist ein IE-Control. Das heißt, das führt Flash aus, Silverlight, JavaScript, alles, was Sie brauchen. Sie können jede beliebige Web-Applikation dort einbetten, solange sie nicht mit der Seite interagieren muss. Über den Report ja, oder halt, wenn ich eine Web-Applikation schreibe, über die API, zum Beispiel über die REST-API. Das Work-Item selber kann mir nur die aktuelle Revision geben. Also ich kann nicht sagen, gib mir System Remaining Work oder sowas auf Basis von Revision 3. Aber über den Report, über diese Kontrollkonto? Natürlich. Ja, das funktioniert. Über die Reporting-Möglichkeiten. Nur mal so als Denkanstoß.
Wobei, um darauf einzugehen, weiß nicht, ob ich das da richtig verstanden habe, diese Webanwendung schreibt ihre Daten außerhalb der TFS-Datenbank. Das heißt, über die Historie vom Work-Item sehe ich das in dem Fall nicht. Ja, weil das...
Das ist ein extra Datentopf, der jetzt zumindest in diesem Time-Tracker-Beispiel... Okay.
Genau. Wir haben natürlich einen Teil davon in der Historie. Also im neuen History Control sehe ich sehr genau, wann waren die Statuswechsel, weil wir blenden das dazwischen aus. Aber ja, ich sage ja, es gibt nicht nur die eine Lösung. Und lassen wir das doch einfach. kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wie gesagt, nicht unbedingt der schönste, nämlich Filter-Plugins, Notifications, Extensions, also alles, was da noch so ist. Der Prozess hört nicht bei Work-Items auf. Und was wir hier nur klar machen wollen, ist, drum prüfe, wer sich ewig binde, ob es nicht auch anders geht. Das ist oft eine echte OP am offenen Herzen. Ich kann mit vielen dieser Dingen wirklich Schaden im TFS anrichten. Deswegen werden wir so ein bisschen das auch nicht live zeigen oder in Form von Code, sondern ich versuche das mal schematisch darzustellen, wer die Sachen nicht kennt. Wenn wir mal davon ausgehen, wir haben den TFS-Application-Tier mit seiner Business-Logik, dann gibt es ganz oben etwas, was sich Team Foundation Request-Filter nennt. Hat das schon mal jemand gehört? Sehr schön. Die Berater natürlich. dieser Team Foundation Request-Filter bekommt jeden Request, den der TFS enthält, und zwar auf niedrigstem Level. Das heißt tatsächlich HTTP-Stream. Kann ich genau sehen, welche Daten gehen in den TFS rein. Und ich habe die Möglichkeit, hier minimalste Prüfungen zu machen. Man findet sowas oft im Bereich Server-Side, Policies oder Ähnlichem und kann dann hier eine Exception werfen und dem Anwender zu sagen, nee, das darfst du nicht. Das Problem ist, das Ding ist nicht so wunderschön implementiert, als dass diese Exception beim Anwender immer in verwertbarer Form ankommen. Das heißt, je nach Client kommen so Dinge raus, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten, bitte rufen Sie einen Administrator an, der wird sich freuen. Insofern sollte man nicht unbedingt machen. Der einzige Punkt, für das wirklich geeignet ist, ist Auditing. Wer vielleicht in dem Bild wie Nextalk war, wir haben so ein bisschen auf dem, ach, wir haben jetzt Historie für Build Definitions rumgeritten. Die häufigste Frage, die gekommen ist, ist, wie kann ich Auditing für Build Definition einschalten? Und das war der Weg. Denn ich sehe jedes Update der Bilddefinition im Request-Filter und kann diese Daten wegloggen. Vielmehr sollte ich auch nicht machen, denn das Ding muss schnell sein. Halte ich da den Prozess an, hält mein ganzer TFS-Prozess an. Der Check-in wird langsamer, das Work-Item-Laden wird langsamer und so weiter. In der nächsten Ebene, wenn der TFS dann mal loslegt, haben wir etwas, was sich iSubscriber nennt. Wer kennt das? Ah, da werden es schon mehr. Das sind die, man nennt sie auch TFS-Plugins. Diese iSubscriber bekommen eine Nachricht von der Business-Logik und je nach Event gibt es zwei Zeitpunkte, nämlich einmal den sogenannten Decision Point, zum Beispiel beim Check-in, in dem der TFS mein Plugin fragt, darf ich einchecken oder nicht? Und ich kann sagen, nein, das darfst du nicht. Und dann kriegt der Anwender tatsächlich auch eine brauchbare Fehlermeldung, warum das Ganze abgelehnt worden ist oder nicht. Dummerweise haben wir das nicht für alle Events. Wer sich jetzt vielleicht freut, Work-Item, Server-Regeln, nein, es gibt keinen Decision-Point für Work-Items. Ich weiß nicht warum, ich hoffe, es kommt mit einem der nächsten Versionen des TFS. Das heißt, gebe ich hier ein Nein zurück, geht die Antwort direkt an den Anwender. Gebe ich kein Nein zurück, kommt das Event nochmal und sagt, übrigens, jetzt ist es passiert. Jetzt ist das Work-Item gespeichert oder jetzt ist der Check-in erledigt. Jetzt darfst du noch mal drauf reagieren und zum Beispiel eine E-Mail versenden oder sonst irgendwas. Die dritte Möglichkeit, Dinge im TFS automatisiert auszuführen, auch das bitte sollte schnell gehen, weil iSubscriber werden synchron ausgeführt. Auch da kann ich den TFS massiv ausbremsen. Die dritte Möglichkeit, die der ein oder andere vielleicht kennt, ist der sogenannte Team Foundation Background Job Agent, der wiederkehrende Hintergrundjobs ausführt in Form von iTeam Foundation Job Extensions. Wer kennt das Interface? Da sind es dann schon wieder weniger. Typischerweise nutzt man es für administrative Aufgaben, regelmäßiges Aufräumen von Workspaces, von Shelfset und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es mehrere Arten, damit umzugehen. Das eine ist aber eine klassische Definition, so ein bisschen wie eine Bilddefinition, scheduled. Jeden Montagmorgen läuft der Job X los. Das geht dann aus der Definition durch die Queue in den Job Agent und wird von dort ausgeführt. An den Zahnrädern sieht man, das sind unsere Langläufer. Alles, was mehr Zeit braucht, gehört in einen Hintergrundjob. Das verlangsamt dann zwar immer noch den Job Agent, je mehr Application Tiers Sie haben, umso besser skaliert das Ding aber, weil jedes Application Tier hat seinen eigenen Job Agent. Und wer vielleicht noch die alte Welt kennt, die Soap Subscriptions, von denen ich jetzt immer und immer mehr abrate, weil Soap ist ja nun sowas von 1990, der kann auch diese Dinger bauen, allerdings, kurzer Hinweis, nennt sich immer noch Notify, aber das Notify kommt zeitversetzt, weil es läuft immer über den Background-Job. Dieser Notify-Job wird in der Regel alle 2 Minuten ausgeführt, wer sich also wundert, weshalb da einfach nichts kommt, wenn ich was eingecheckt habe, der muss 2 Minuten warten und dann merkt er halt, da ist was passiert. Ganz elegant wird das, als letzten Kommentar, wenn ich die Dinge kombiniere. Das heißt also, oft steht man vor dem Problem, jemand checkt was ein und ich möchte den länger laufenden Prozess machen, dann bitte nicht den iSubscriber verwenden, sondern aus dem Subscriber heraus einen Hintergrundjob starten. Und der Hintergrundjob macht die langlaufenden Dinge und der iSubscriber ist schnell wieder durch, damit der Anwender flink weiterarbeiten kann. Also die Kombination ist im Prinzip das, was das System richtig elegant macht, was es auch gut skalieren lässt. Der iSubscriber skaliert relativ schlecht und auch die Soap-Notification skaliert relativ schlecht, weil sie auch noch zusammen mit E-Mail-Versand ausgeführt wird, furchtbares Fehlersuche und so weiter. Die Kombination aus Subscriber und Job-Extension ist das, was elegant ist. Wer Job-Extensions mal live sehen will, ich habe 5 oder 6 dabei, der darf sie sich gerne im Nachgang anschauen.
Ja, letzter Punkt vor den Fragen. Die REST API und die Service Hooks sind ja jetzt seit auch ein paar Wochen, zumindest teilweise, in der TFS 2015 CDP-Version vorhanden. Die REST API und die Service Hooks sollen letztendlich eine vereinfachte Möglichkeit darstellen, externe Anwendungen und externe Systeme zu integrieren und auch externe Systeme zu notifizieren über Ereignisse, die im Team Foundation Server stattfinden. Heute früh habe ich eine Session dazu gehalten mit Uli Stirnweis. Die Aufzeichnung davon wird sicherlich bald online sein. Details könnt ihr oder können Sie in der Session dann nochmal im Recording anschauen. Eines der wichtigsten Links ist der hier. Das ist die Doku für die Integration bzw. für die REST-API. Da stehen alle Bereiche drauf, die ich abfragen kann für den TFS und Visual Studio Online. Das sind so Dinge wie Build, Check-ins, also Versionskontrolle im Allgemeinen, sowohl Git als auch für TFVC. Das ist Projektinformationen, Work-Item-Informationen. Also sehr, sehr viele Bereiche sind da schon zugänglich. Es gibt Stand jetzt die Version 1.0 als Standardversion. Manche Bereiche haben auch schon eine fortgeschrittene Version. Also das ist das Dokument, das es, wenn man mit der REST-API spielen möchte, dass man sich mal detaillierter anschauen sollte. Zum Thema Service-Hooks kann ich ganz kurz demonstrieren, zumindest in Visual Studio Online, wenn wir drauf kommen. Haben kein Netz, kann ich nicht demonstrieren, ist aber auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, auch das gibt es im Video anzugucken. Das heißt, ich habe dort die Möglichkeit, in der Administrationsoberfläche des Team Foundation Servers gibt es einen Reiter, der heißt Service Hooks. Dort kann ich externe Dienste, es gibt schon ein gutes Dutzend an Diensten, die dort schon als vordefiniert sind. Das sind so Sachen wie Sabier, Trello, User Voice, Slack, glaube ich, HipChat, also das sind so ein paar Kommunikationswerkzeuge auch dabei, die ich vielleicht schon in meinem Unternehmen nutze, um einfaches Chatten im Unternehmen zu machen, das ich aber zusätzlich noch mit in den ALM-Prozess integrieren will. Das heißt, dort habe ich dann die Möglichkeit, über einen geführten Wizard das letztendlich zu tun. Das ist nicht sehr schwierig. Manche dieser Tools machen das auch schon relativ automatisch. Das heißt, ich befinde mich in der externen Anwendung und sage dort einfach mit Visual Studio integrieren. Dann muss ich mich kurz authentifizieren, muss diese Anwendung berechtigen, dass sie überhaupt in meinem Namen Änderungen im TFS auslesen bzw. durchführen darf. Und dann wird so ein Service-Hook im TFS angelegt. Also es funktioniert schon, ich sag mal, teilweise gut. Es gibt Anwendungen, da funktioniert es besser. Es gibt auch Anwendungen, da funktioniert es noch nicht so gut. Sie können sich auch jederzeit einen eigenen Webservice schreiben, um genau Ihre Bedürfnisse im ALM-Prozess abzudecken und den über den sogenannten Webhook in den Team Foundation Server oder in Visual Studio integrieren.
Gut. Vielleicht noch der Hinweis, REST-API in Verbindung mit Webpage Control wird, behaupte ich jetzt mal aus dem Stegreif, ohne es zu wissen, die Zukunft werden. Keine starke Bindung an das Client-Objektmodell, sehr lose Kopplung zu meiner Web-Applikation. Sollte man mal einen Blick reinwerfen. Jetzt gucken wir uns mal die Fragen an, den letzten, zum Glück nur noch 5 Minuten. Dann kommen wir nicht zur zweiten. muss das richtig timen. Cross-Work-Item-Regeln. Tatsächlich eine immer und immer und immer wieder nachgefragte Geschichte, die wir immer und immer und immer wieder ignorieren. Die einzige Möglichkeit, Cross-Work-Item-Regeln zu nutzen, ist tatsächlich sowas wie iSubscriber oder ähnliches. Das heißt, jemand speichert ein Work-Item, das Event feuert, ich prüfe, ist da was dran oder nicht, und wenn nicht, verknüpfe ich es oder sende eine E-Mail oder mache sonst irgendwas. Wenn es ganz, 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 ganz wichtig und unbedingt unternehmenskritisch ist, ist der einzige Weg, ist tatsächlich synchron auszuführen, das Custom Control. Und ich würde davon abraten. Ich weiß noch nicht, ob es in TFS 2015 kommt. Es war angedacht, dass wir Cross-Work-Item-Regeln endlich mal ermöglichen, aber noch, wir machen so viel im TFS, ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, es für das RTM bereitzustellen.
Vielleicht, René, an der Stelle kurze Ergänzung. Wer heute Mittag vielleicht in der kurzen 20-Minuten-Session von mir war, da habe ich TFS ASAP als mögliche Plattform für Automatisierung vorgestellt. Das ist letztlich eine Möglichkeit, genau sowas zu machen, aber ohne, dass ich sozusagen als Anwender mich mit der Implementierung von iSubscriber und so weiter rumplagen muss, sondern das bringt diese Plattform quasi out of the box mit, und ich kann ein Abstraktionslevel weiter oben ansetzen und kann sozusagen nur noch die Automatisierung dann da draufsetzen. Ja. Gibt es auf VSO kostenfrei, in On-Prem ist es leider ein Produkt.
Okay. Area-abhängige Regeln.
Jetzt sind wir doch bei der zweiten. Das ist
5 vor 1. Ja, da sind wir schon durch. Schade, noch nicht. Zwei Dinge dazu. Man kann tatsächlich keine Regeln auf Basis von Area Paths anlegen. Fragen Sie mich nicht, warum. Der Trick ist, die Area ID zu verwenden. Das heißt also, die
Trick hört sich schon sehr positiv an, ne?
Also ja, wir sind Microsoft. Wir machen nur positive Dinge. Die, wenn wir noch mal kurz in das XML schauen, beziehungsweise ich mache es ganz einfach im Process Editor. Nehmen wir mal den Task. Dann kann ich auf einem Feld oder sonstigen Geschichten tatsächlich beliebige Regeln festlegen. Nehmen wir mal hier das Description zum Beispiel. Rules, es gibt eine ganze Reihe von Regeln. Ich hoffe, die meisten kennen dieses Prinzip. Dort kann ich Regeln grundsätzlicher Natur festlegen auf dem Work-Item-Feld. Ich kann Regeln auf Basis von Zuständen festlegen, von Zustandsübergängen oder auch benutzerbezogen oder gruppenbezogen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel eine, wenn das Feld Area Pass den Wert X hat, dann wird beim Import der Import fehlschlagen, weil TFS sagt, nein, aus welchen Gründen auch immer, darfst du keine Regel auf Basis von Area Passes machen. Tatsächlich die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist, statt des Area Path die Area ID zu verwenden. Diese Area ID muss man leider aus der Datenbank auslesen. Wir haben noch keine, oder aus der, über die API auslesen. Wir haben noch keine einfache Möglichkeit, an der Oberfläche dranzukommen. Das ist aber für uns der Vorteil, wenn ich nämlich die Area umbenenne, dann bleibt die ID gleich. Und damit bleibt die Regel bestehen. Wenn ich auf den Area Path gehe und ich benenne die Area um, muss ich meine Work-Item-Typen anpassen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir es auf Area Path genauso wie auf Iteration Path nicht zulassen, Regeln zu legen, sondern immer nur auf die IDs. Es ist ein bisschen umständlich, aber das ist tatsächlich der einzige Weg, es zu machen.
Ich sehe schon, du kannst an allem was Positives finden.
Natürlich.
Wenn man das jetzt nochmal reflektiert auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir dieses Process-Template in die Versionskontrolle nehmen, wird die Komplexität noch mal ein bisschen deutlicher. Ja? Denn was ich hier verliere, ist quasi die Generik im Process-Template. Weil immer wenn ich die Area anlege, wird eine neue ID vergeben. Und jetzt habe ich im Prinzip pro Projekt oder pro Collection, wie auch immer, habe ich dann mehrere von diesen Definitionen. Und das hat dann zur Folge, wenn ich das mit der Source-Control durchziehen möchte, dass ich quasi von meinem Process-Template pro Varianten dieser IDs einen Branch davon habe, was mich schlimmstenfalls wieder in das Merge-Szenario bringt, wo ich dann wieder den Praktikanten brauche, der das alles durchklickt. Also das sind Dinge, die will man nicht wirklich haben und wie du gesagt hast, also wirklich im Notfall, ja, echt im Notfall.
Genau, genau. Ansonsten gibt es immer den Weg, versuchen, den Inhalt der Area, des Area Paths zu duplizieren, also sprich ein weiteres normales Feld mit dem entsprechenden Inhalt, mit zum Beispiel einer Copy-Rule und dann darauf eine When-Rule. Also man kann tricksen. Das sind genau die Fälle, auf die ich jetzt nicht unbedingt auf der Bühne eingehen will, weil das wird dann sehr hässlich und dann heißt es wieder, was hat Microsoft da gemacht?
Aufgenommen.
Ja. Ja. Wenn die Kamera aus ist, können wir vielleicht...
Wenn die Kamera aus ist, genau. Dann glauben Sie mir jetzt, das Produkt ist super und es gibt überhaupt keine Probleme und wenn die Kamera aus ist, gehen wir auf die ganzen Workarounds und Tricks ein. Nee, das war's von uns, würde ich sagen. Versuchen wir nochmal kurz die Präsentation aufzumachen. Die obligatorische Abschlussfolie. Wer Fragen hat, gerne noch bis zum Ende der Veranstaltung im Raum oder jederzeit per E-Mail,
Twitter,
per Blog,
Twitter,
nicht an mich, ich bin vogelfrei.
Wir kriegen dich schon dazu.
Telefon, wenn Sie die Nummern rausfinden. Sie können uns auf jedem Kanal erreichen und wir beantworten jede Frage wirklich gerne. Alles klar, vielen Dank.
Danke sehr.